Als Predigtext ist heute Morgen ein ganz bekannter Abschnitt dran, und zwar die Situation direkt vor der Gefangennahme von Jesus im Garten Gethsemane. Der Garten Gethsemane, vielleicht war der eine oder die andere schon mal dort, ist ja auf dem Ölberg. Was heißt dieses Wort Gethsemane? Das heißt Ölkelter oder Ölmühle. Gibt es auch bei uns Ölmühlen früher. Und vielleicht befand sich zur Zeit von Jesus da sogar so eine Ölmühle. Also es waren auf jeden Fall viele Ölbäume, Olivenbäume dort. Und es war ein schöner Park, wo die Leute damals gerne hingegangen sind nach dem festlichen Passamahl. Und das ist jetzt die Situation, Matthäus 26, ab Vers 36. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hierher und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Ich möchte mit dem ersten Stichwort oder einer ersten These einsteigen, und die heißt: So sind sie, die Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch oder von Ihnen das schon erlebt. Ihr wart in einer Notsituation und ihr habt eigentlich gehofft, dass andere euch helfen und dass besonders die Christen, die immer von der Liebe Gottes reden und von Jesus, dass sie dir ganz persönlich helfen. Wo waren sie da, die Christen, als es mir richtig schlecht ging? Ich vermute mal, so manche von uns haben diesen Gedanken irgendwann schon mal gehabt oder haben ihn vielleicht sogar gerade aktuell. Und deshalb, so sind sie die Menschen, wenn man sie braucht, und so sind manchmal auch die Christen, wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Es ist ein Vorwurf, den man Christen machen kann, weil die Christen ja eigentlich von der Liebe Jesu geprägt sind und eigentlich merken müssten, wenn irgendwo was Schlimmes passiert und man für jemanden da sein muss. Und jetzt ist es hier in dieser Situation so, dass die allerwichtigsten und die bedeutendsten und die großartigsten Christen, die es jemals gab, also die Crème de la Crème der Gläubigen, dass diese drei Leute absolut versagt haben in einer Situation, wo Jesus sie mal gebraucht hätte. Wer war diese Crème de la Crème der Christen? Wir kennen die 12 Jünger, die hat Jesus berufen. Das ist der engste Kreis. Auf die 12 Jünger geht das ganze Neue Testament zurück. Und von denen gab es nochmal drei, die besonders wichtig sind, die zum Beispiel bei der Verklärung von Jesus dabei waren, als sie die Herrlichkeit Gottes sehen durften. Petrus, Johannes und Jakobus. Also Leute, die unendlich nah bei Jesus waren, unendlich wichtig sind für uns als Christen, genau die haben versagt in dieser Situation. Und ich glaube, das ist was Erstes, was man aus dieser Geschichte mitnehmen kann und mitnehmen soll. Wenn du persönlich von anderen Christen enttäuscht worden bist, dann ist das schlimm. Aber es ist so, dass Christen auch Menschen sind und auch Fehler machen und dass das vorkommt. Und es ist sehr wichtig für uns in unserer Beziehung zu Gott, dass wir dann diese schlechte Erfahrung mit anderen Christen nicht auf Gott übertragen, sondern dass wir uns klar machen, die Menschen sind so, die können versagen, die können uns enttäuschen, aber bei Gott ist es anders, der hält nämlich das, was er verspricht. Das ist Gottes Wesen, dass er alles, was er verspricht, auch hält. Und ich glaube, da kann man im weiteren Fortgang von dieser Geschichte noch sehr viel dazu lernen, was es bedeutet, dass Gott das hält, was er verspricht. Wir reden ja, wenn wir von Gott reden, immer wieder vom lieben Gott. Und man könnte jetzt sagen, das ist irgendwie banale Geschichte, so wie man früher nicht Hallo gesagt hat, sondern lieber Herr oder liebe Frau so und so. Aber es ist was anderes. Es hat einen Grund, warum wir vom lieben Gott reden. Und zwar liegt der Grund darin, dass in der Bibel immer wieder steht, dass Gott die Liebe ist. Die vollkommene Liebe, keine getrübte Liebe wie bei Menschen, sondern er ist voller Zuneigung, voller Freundlichkeit zu uns. Also wenn wir sagen, Gott ist der liebe Gott, dann haben wir schon was erkannt von der Bibel her, nämlich das Wesen von Gott. Der liebe Gott heißt, dass Gott uns liebt, dass er sich um uns kümmert. Und diese Geschichte hier, die Geschichte von Jesus, wie er im Garten Gethsemane ist, die zeigt uns die Liebe Gottes. Und zwar zeigt sie, dass Gott uns so sehr versteht, wie kein anderer uns verstehen kann, und dass Gott nicht nur irgendwie von der Ferne sagt, ja, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie es den Menschen geht, sondern weil er in Jesus auf dieser Welt war, hat er das selber miterlebt, das ganze Elend und alles, was so furchtbar sein kann in dieser Welt. Es ist also nicht nur so, dass Gott sich in unser Elend reinversetzen kann, sondern er hat es in Jesus selber erfahren. Ich möchte es an einem Beispiel mal erklären, wie es jemandem geht, der jetzt in der Ostukraine wohnt und dessen Haus bombardiert wird. Das kann ich mit dem Verstand nachvollziehen und ich kann sagen, ja, ich verstehe das Problem. Aber ich habe es nicht erlebt. Und ich kann mich, wenn ich ganz ehrlich bin, in meinem tiefsten Inneren da nicht reinversetzen. Und diese Geschichte hier vom Garten Gethsemane, die macht deutlich, Gott kann nicht nur vom Verstand her unsere Probleme erkennen, sondern er hat sie in Jesus selber am eigenen Leib erfahren. Und es ist ein unglaublicher Ausdruck von Gottes Liebe, dass er allmächtig ist und groß, dass er alles in der Hand hält und dass er trotzdem sagt in Jesus, erfahre ich das ganze Elend und die ganze Not, die es auf dieser Welt gibt. Und die Not, die jetzt hier beschrieben wird, das ist eine Not, die wahrscheinlich mehr Menschen von uns betrifft, als wir denken. Und zwar ist es eine Not, die in uns drin ist und wo man sich vielleicht auch manchmal schwer tut, das zuzugeben, dass man diese Not hat. Es ist Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, alles, was mit dem Stichwort Depression zu tun hat. Und allein von den Wörtern her ist die Szene hier so beschrieben, dass man es mit einem depressiven Menschen vergleichen kann. Jesus verwendet die Psalmen aus dem Alten Testament, wo Gott angeklagt wird, und in jeder einzelnen Formulierung wird die Traurigkeit ins Extreme gesteigert. Also es heißt zunächst mal überaus traurig. Also er war nicht nur so ein bisschen traurig, sondern überaus, es geht gar nicht mehr. Das ist der Superlativ, so traurig, wie ein Mensch nur sein kann. Und dann wird es noch verstärkt durch die Formulierung, er war so traurig, unendlich traurig, bis zum Tod. Also er hat sich vielleicht sogar gewünscht, dass er stirbt. So eingeengt war er und so war sein Hals zugeschnürt im übertragenen Sinn. Er wusste nimmer weiter, er war absolut am Boden zerstört. Und es ist vielleicht wichtig, wenn jemand von uns sich auch immer wieder so vorkommt, es nimmt mir die Luft zum Atmen, alles ist zugeschnürt, dass wir dann in der Geschichte das für uns mitnehmen können, so ist Jesus auch gegangen. Er war betrübt, niedergeschlagen, traurig bis zum Tod. Und wenn das jetzt Gott erlebt hat, so eine Situation der absoluten Niedergeschlagenheit, dann ist es, glaube ich, so, dass wir von Jesus dann in dem nächsten Schritt auch lernen können, wie wir damit umgehen. Wie geht Jesus damit um? Er sagt zu den Jüngern, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und da, wo die Jünger scheitern, wo sie einschlafen, wo sie es nimmer hinbekommen, da macht es Jesus selber. Er geht dann im Gebet zu Gott. Er schreit es zu Gott rüber und schüttet sein Herz bei ihm aus. Und ich glaube, das ist das für alle, die niedergeschlagen sind und bedrückt und total am Boden, dass die von dieser Geschichte her lernen können, Jesus hat sein Elend zu Gott gebracht und wir dürfen es auch zu Gott bringen. Und jetzt ist es interessant, was Jesus genau betet. Ich lese es vor. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was sagt Jesus hier? Er schildert Gott gegenüber seine Situation total realistisch und er beschönigt überhaupt kein einzelnes Element seines persönlichen Befindens. Jesus tut nicht so, als ob alles gut wäre, sondern er sagt, es ist ein bitterer Kelch, es ist furchtbar und ich möchte es auch nicht haben. Jesus ist auch kein Masochist, der sagt, ich freue mich auf das Leiden. So hat man ihn vielleicht immer wieder missverstanden, dass man gesagt hat, na, er sucht das Leiden. Jesus sucht überhaupt nicht das Leiden, sondern er sagt, ich möchte, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Ich möchte es gut haben. Ich möchte ein gutes und ein schönes und auch ein fröhliches Leben haben. Aber er sagt es zu Gott, nimm das weg, dieses Elend. Und dann im nächsten Schritt sagt er, aber wenn das nicht geht, dann möchte ich mich einfach deinem Willen unterordnen, weil ich weiß, dass du alles in der Hand hast und dass du am Ende alles zum guten Ziel führen wirst. Und ich glaube, das ist für unsere Niedergeschlagenheit, für das, wenn es uns schlecht geht, wenn wir verzweifelt sind, ist es eine ganz, ganz wichtige Anweisung von Jesus, so zu beten. Nicht zu sagen, ist alles halb so schlimm, sondern zu sagen, es ist schlimm, ich verstehe es nicht, es ist furchtbar und ich möchte, dass es anders wird. Aber im zweiten Schritt dann trotzdem, aber ich möchte mich deinem Willen unterordnen. Und mit dieser Haltung, denke ich, kann man vielleicht dann mit so einer Situation umgehen. Es wird nicht einfach weg und es ist nicht immer einfach, aber wir können so Gott gegenüber ins Gebet gehen. Verändere meine Situation, ehrlich sagen, ich möchte, dass es anders wird, aber im Zweifel ordne ich mich deinem Willen unter. Was können wir jetzt konkret lernen? Für alle, denen es gut geht unter uns, das sind ja hoffentlich die meisten, steckt auch in dieser Geschichte eine Anweisung drin. Und die Anweisung, die sagt Jesus selber zu den Jüngern, wacht und betet. Es ist komisch, in der Situation, wo Jesus völlig niedergeschlagen ist, geht es den Jüngern emotional total gut. Die haben ein geniales Essen gehabt, das Passafest, das war eine großartige Feier. Wahrscheinlich haben sie haben auf jeden Fall Fleisch gegessen, wahrscheinlich Wein getrunken, der Bauch war voll und dann könnte man so richtig sich mal hinlegen. Und es war alles perfekt, wie in Abrahams Schoß, das war ihr Gefühl. Und das Traurige an der Geschichte ist, dass sie das Elend von Jesus nicht begreifen. Und für die von uns, denen es so geht wie den Jüngern, also absolut super, ihr freut euch auf den Sonntagnachmittag, für die ist in der Geschichte die Anweisung drin, denkt mal an die Leute, denen es ganz schlecht geht und betet für die. Also nehmt euch wenigstens ein bisschen Zeit, in der Fürbitte für die anderen einzustehen. Und dann kommen wir weg von denen von euch, denen es ganz gut geht, zu denen es wirklich schlecht geht, die niedergeschlagen sind. Ich denke, für die steckt in dem Gebet, das ich gerade vorgelesen habe, alles drin. Einfach die Aufforderung zu sagen, ich sage Gott, was mich bedrückt, was mich beschäftigt, was nicht gut ist in meinem Leben und bitte ihn, dass er es ändert, dass er es wendet, dass es mir wieder gut geht, aber immer mit dem Zusatz, im Endeffekt soll dein Wille geschehen. Das Gebet von Jesus ist in dieser Situation ja nicht erhört worden. Der Kelch ging nicht an ihm vorüber, sondern er musste ans Kreuz gehen. Aber das andere, dein Wille geschehe und im Endeffekt ist der Wille Gottes gut, das durfte Jesus dann doch erleben. Wir gucken uns ja die Passionsgeschichte auch immer von der Auferstehung her an. Wir wissen das, am Ende hat Gott eine Möglichkeit gefunden, durch das ganze Leid ein Wunder zu schaffen, das über den Verstand und über alle Vorstellungen von den Jüngern hinausging. Jesus ist in den Tod gegangen und der Tod wurde besiegt. Das ist unvorstellbar, ist bis heute unvorstellbar, sagen viele, das ist völliger Quatsch. Aber das war dann die Art, wie Gott es geschafft hat, in einer Situation, wo es keinen Ausweg mehr gab, doch noch seine Macht zu zeigen. Und wenn wir nachher das Abendmahl zusammen feiern, dann ist immer alles mit dabei. Das Leiden von Jesus, das ganze Elend der Welt, das er auf sich nimmt, aber auch schon die Hoffnung aufs ewige Leben, auf die Herrlichkeit bei Gott. Und zum Abendmahl sind alle ganz herzlich eingeladen nachher, um dann sich auch stärken zu lassen im Glauben, im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus. Amen.